Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf heute Andrea Feigl bei uns begrüßen, eine Landsfrau, die mit 16 Jahren das erste Mal Österreich verlassen hat und seitdem eine unglaubliche Karriere in Wissenschaft und Forschung wie auch im Business hingelegt hat. Näheres aus ihrem Lebenslauf erfahren Sie jetzt in kompakter Art und Weise von meiner lieben Kollegin Sabrina Gander.
Dr. Andrea Feigl wurde in Leibnitz in der Steiermark geboren und ist dort zusammen mit drei Geschwistern aufgewachsen. Im Alter von 16 Jahren erhielt sie als eine von nur zwei ÖsterreicherInnen ein Stipendium zum Besuch des Red Cross United World College in Norwegen. Das ist eines von aktuell 18 Colleges weltweit, die sich seit mehr als 60 Jahren vor allem der Idee einer völkerverbindenden Bildung verschrieben haben. Von Norwegen ging es dann nach Vancouver, Kanada, an die Simon Fraser University zur Erlangung eines Bachelor- und Masterabschlusses. Und von da an die berühmte Harvard University in den USA, wo Andrea einen PhD-Abschluss in Global Health and Population erlangte. Außerdem ist Andrea Feigl auch ausgebildete und zertifizierte Ballettlehrerin. Nach mehreren Stationen in internationalen Institutionen, wie zum Beispiel der WHO, gründete Andrea 2019 das Health Finance Institute in Washington DC, das sie bis heute als CEO auch führt. Andrea ist heute Doppelstaatsbürgerin mit US-amerikanischem und österreichischem Pass, geschieden und lebt mit ihrem 10-jährigen Sohn in Washington DC.
Ja, liebe Andrea, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Ich freue mich sehr, dass du Zeit findest.
Lieber Klaus, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne, und es ist sogar mein erster Podcast auf Deutsch.
Na, wir werden das sicher hinkriegen bestens. Du bist in Washington, Washington DC, um genau zu sein. Und es ist genau. Bei dir jetzt heller Vormittag, beinahe noch früh, oder?
Ja, 8:45, also es geht.
Christlich. Es geht. Liebe Andrea, ich fange mal so an. Wir haben es ja schon kurz gehört in deiner Short-Twitter. Du bist südlich von Graz in der Gegend Leibnitz geboren und aufgewachsen, schon fast Weingegend, und bist aber auch als Kind, ja, wenn ich das richtig verstehe, sehr regelmäßig in der österreichischen Großstadt Graz zugange gewesen, vor allem mit deiner Ballettleidenschaft. Erste Frage: Ist es jemanden aus so einer Umgebung in die Wiege gelegt, sehr früh Fernweh zu empfinden und diesem trauten Heim zu entfliehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Großstadt ist Graz natürlich nicht.
Österreichische Großstadt.
Naja, zweitgrößte Stadt, leider kennt sie kaum jemand international. Es ist immer Salzburg oder Wien, aber ich mache immer ein bisschen Werbung für Graz. Und ich glaube, die Leibnizer würden sagen, dass wir schon eine Weinstadt sind. Vor allem, weil Schloss Seckau ja gleich in der Nähe ist und eigentlich recht guter Weißwein produziert wird in der Gegend. Man muss die Winzer kennen. Und die, um einen guten Wein zu bekommen. Aber also ich glaube, mein Fernweh hat sich nicht darauf bezogen, wo ich aufgewachsen bin, sondern wie ich aufgewachsen bin. Also meine Eltern haben, glaube ich, intellektuell immer einen Weitblick gehabt. Und so auch das United World College, wo ich dann mit 16 hingegangen bin nach Norwegen, hat mir meine Mutter vorgestellt, wie ich damals noch 13 oder 14 war, und sagt: Andrea, du liest so gerne, du bist gern, die Schule fordert dich nicht genug, wie wäre es, wenn du dir diese Schule anschaust? Und ich habe eigentlich immer protestiert und gesagt: Na, also die haben ja kein Ballett und überhaupt, und was denn Norwegen oder Kanada, und es ist weit weg von es ist wirklich dann sehr provinziell, aber die Idee hat mir dann eigentlich mehr gefallen, und ich habe, wie ich jung war, immer diese Bücher von Enid Blyton gelesen, Hani und Nani, und die Hani und Nani waren in einem Internat, und ich wollte immer in ein Internat, und meine Eltern haben gesagt, das spielt sich nicht finanziell, ja, und das war dann irgendwie so dieses, vielleicht schaffe ich es ja doch noch in ein Internat. Und ich glaube, auf der Schule, also in der Schule habe ich eigentlich immer mehr wollen. Ich war sehr ambitioniert. Also ich war nie jemand, der gesagt hat: Oh Gott, wann ist jetzt endlich wieder das Wochenende? Wann kann man trinken und kann die Schule schwänzen? Also ich wollte eigentlich immer mehr und immer mehr lernen und irgendwie auch das meiste aus meiner Karriere machen. Und irgendwie hat es mich dann also in die Ferne getrieben.
Okay, du hast schon das Stichwort gegeben. Du bist mit 16 da nach Norwegen gegangen, an dieses Red Cross United World College. Das war für mich total spannend. Ich kannte das nicht. Erzähl uns doch mal ganz kurz zumindest, was damit auf sich hat, weil das ist ja schon eine intensive, wie soll man sagen, Injektion an Zusammenleben, an Internationalität, an Multikulturalismus, wenn ich das so richtig verstehe. Also sehr spannend. Wie hast du das erlebt als Teenager?
Ja, also das war eigentlich die wichtigste Weichenstellung in meinem Leben, dass ich dann wirklich auch eine internationale akademische und berufliche Karriere dann hinlegen habe können. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist, man muss sich vorstellen, wir sind 200 Teenagers zwischen 16 und 19 in den letzten 2 Jahren von der Mittelschule und wir waren aus 83 verschiedenen Ländern und wir haben zu 5 in einem Zimmer gelebt, wenn möglich von 5 verschiedenen oder 4 verschiedenen Kontinenten. Wir haben unsere eigenen Regeln aufgestellt und haben sehr schnell gelernt, dass es gut ist für eine Gesellschaft, wenn man Regeln hat, weil wenn man Anarchismus schulischer Erfolg, die gehen nicht Hand in Hand. Und also damals hat es auch 10 Schulen gegeben und ich glaube, zwischen 2, also der Staat Österreich hat jedes zweite Jahr einige Stipendien vergeben und dann die anderen Jahre waren es die Bundesländer. Und ich habe mich 2-mal bewerben müssen und habe damals Steiermark hat kein Stipendium vergeben und dann in der 7. Klasse hat eben Österreich, also das Bundesministerium damals für Wissenschaft, Kultur und Kunst oder so, ich weiß, das war noch ein anderes Ministerium, hat dann diese 2 Stipendien vergeben und ich war der Lucky Winner, ja. Und die Schule ist eben darauf aufgebaut, dass man nur kooperieren kann und sich verstehen kann, wenn man auch lernt, miteinander zu leben. Und das hat mich natürlich irrsinnig geprägt, weil wir hatten Chinesen, Schülerinnen aus China, die gesagt haben, Tibet hat kein Recht, ein Land zu sein. Wir haben Leute, die sind aus einem Refugee Camp, die waren 13 Jahre in einem Refugee Camp oder haben Attacken überlebt. Und dann haben wir auch also sehr wohlhabende Schülerinnen oder Studentinnen gehabt, die aus sehr wohlhabenden amerikanischen und Schweizer Familien gekommen sind. Also es war wirklich so diese Auseinandersetzung mit einer irrsinnigen Bandbreite von Erfahrungen hat mich halt irrsinnig geprägt und hat mich auch hoffentlich offener gemacht. Und das Gute war halt auch, dass das International Baccalaureate, das ist eine internationale Matura, die hat es mir dann erlaubt, mich halt in Amerika, in Großbritannien, in Kanada zu bewerben. Und ich habe ganz gut abgeschnitten und habe dann einige Vollstipendien angeboten bekommen in Kanada, sowie auch in Amerika. Ich habe mir gedacht, Kanada spricht mir Französisch und Englisch. Ich kann tanzen und Biochemie studieren und ich bin weit weg von meiner Familie.
Letzteres hinterfragen wir später nochmal. Lass mich noch in einem Punkt nochmal kurz zurückkehren zu dieser College-Geschichte. Nach welchen Kriterien wurden die Plätze dann von Staat Österreich vergeben? Das würde mich jetzt zumindest interessieren.
Also es hat ein, super Frage, es hat ein Selection Committee gegeben und das hat damals war eben Regierung und ehemalige Schülerinnen und Schüler und es ging darum, dass man akademisch, ich glaube, einen Notendurchschnitt von 1,2 oder besser haben hat müssen.
Also zu dem Stand in der Mittelschule, wo du dann warst zu dem Zeitpunkt?
Ja, also ich habe immer laut 1 gehabt, wie man so gut Deutsch sagt.
Durchschnitt 1,0, damit, okay, verstehe.
Durchschnitt 1,0, kein Problem. Also akademische Exzellenz und dass man sich sozial und ich glaube, dass man sich sozial engagiert hat. Und ich habe damals also sehr viel, also ich war Ministrantin und ich habe für so internationale Entwicklungswesen also so Sachen in der Schule aufgestellt. Ich habe Volunteer in der Bibliothek, ich habe bei Musicals mitgemacht. Also okay. Ich war immer sehr engagiert. Also ich habe wirklich einen vollen Kalender gehabt, außerschulisch auch. Und es ist eben darum gegangen, sind es Leute, die jetzt nicht nur akademisch gut sind, sondern auch sich um das Wohlhaben der Gesellschaft bemühen. Und dann auch Interesse haben, das wieder an Österreich zurückzugeben. Da habe ich vielleicht jetzt nicht so gut abgeschnitten oder vielleicht noch nicht so gut abgeschnitten,
oder
weil
du
ich
hast
mich ja in Amerika befinde. Ich habe geschwindelt, ja, vielleicht. Okay. Das wird man nie herausfinden.
Nee, aber sehr spannend. Ich finde ein sehr spannendes Konzept. Wurde ja mittlerweile noch weiter ausgebaut, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. 18, mhm. glaube ich, 18 Institutionen gibt es da jetzt weltweit, mittlerweile auch in Deutschland. In Österreich glaube ich nicht, oder?
Noch nicht, nein. Okay. Nein. Okay. Und so viel ich weiß, in Österreich sind die Stipendien jetzt eigentlich auf privater Ebene, die jetzt vergeben, also wenn auf privater mhm. Ebene vergeben. Die sind dann, also ich glaube, nach dem Regierungswechsel, das war ja dann Anfang 2000er, da hat es dann eine Koalitionsregierung gegeben und das ist dann eigentlich abgeschafft worden auf der nationalen Ebene. Man könnte natürlich wieder mal schauen, vielleicht ist das etwas, das Österreich wieder einmal unterstützen will auf der nationalen Ebene.
Und dann, du hast ja schon gesagt, dann ging es für dich weiter an die kanadische Pazifikküste, wo du ja schönerweise auch deiner anderen Passion frönen konntest, den Balletttanz, was du dort mhm. verbunden hast mit einem ganz anderen Thema im Studium. Auch das finde ich total spannenden Aspekt deiner Vita. Ballett, Tanz und die Naturwissenschaften. Ist das so mhm. Polarisierung bewusste? Ist das Ausgleich? Was ist das so für dich gewesen und ist das?
Ja, also ich glaube Ausgleich. Also es ist nicht polarisierend für mich. Das ist für mich ein absoluter Ausgleich. Also ich habe mich immer dem Ballett hingezogen gefühlt. Das war schon damals, also ich weiß nicht, für die Hörerinnen und Hörer, die da jetzt noch Anna Tänzerin kennen aus den, ich glaube, späten 80er, Anfang 90er Jahren. Ich wollte immer Balletttänzerin werden, wie ich klein war. Und ich bin groß, ich habe keine schönen Füße fürs Ballett und kein gutes Auswärts. Also das war eigentlich immer, ich habe das nie so, und ich habe mich damals auch für die österreichische diese Ballettschule in Wien beworben und das haben sie mir auch gesagt, modern, aber kein Ballett, weil das passt nicht vom Körper her, aber es war halt immer meine Leidenschaft und ich habe mir damals gesagt mit 19, also wenn ich jetzt noch tanzen will oder eine berufliche Tanzlehrerin Ausbildung machen will, dann muss ich das jetzt machen, weil das spielt der Körper dann länger nicht mit. Und also ich habe mich, aber wissenschaftlich, also Gesundheit hat mich immer, immer interessiert und die Wissenschaft hat mich immer interessiert und dann habe ich gesagt, okay, in Amerika kann man das irgendwie verbinden oder in Nordamerika kann man das verbinden, leichter als jetzt, sagen wir, in Europa, weil man muss sich dann in Europa doch schon mit 18, 19 sagen, okay, jetzt studiere ich Medizin oder ich studiere das oder das. Und dieses Double Major Programm hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich mache ein wissenschaftliches Studium, aber ich mache auch Ballett oder Tanz. Und im Endeffekt war ich dann auf der Uni in Biochemie, Molecular Biology und Biochemistry. Habe ich das als Major gehabt und dann habe ich Offsite, also bei einer privaten Ballettschule, dann ein nationales Tanzlehrerinnenprogramm gemacht. Es hat 4 Jahre gedauert. Also es war jeden Tag, also unter der Woche 4 bis 5 Stunden Training und Anatomie und Pädagogik und also habe praktisch vom Tänzerischen her die ganzen Prüfungen machen müssen bis zum Berufslevel für Tänzerinnen, aber eben darauf ausgerichtet, dass ich unterrichte. Und dann, ich glaube so mit 22, 23 habe ich dann, also nach meinem Bachelor bin ich dann ein Jahr noch in Kanada geblieben, weil, also ja, ich habe ein 1,0 Durchschnitt gehabt, aber die Tanzlehrerinprüfung, da bin ich durchgeflogen, also das war ein interessantes Erlebnis. Und ich habe gesagt, okay, ich bleib noch ein Jahr dort. Ich mache noch ein Masters in Alzheimer, eine Alzheimer-Forschung und mache dann nochmal diese Prüfung. Und im Sommer, bevor das Programm dann begonnen hat, bin ich dann zufällig auf dieses Public Health Programm, also öffentliches Gesundheitswesen, man sagt, glaube ich, in Österreich auch Public Health, bin ich auf Public Health gestoßen und es hat mir so zugesagt. Und wie ich dann mit den Kursen begonnen habe und wirklich fantastische Professoren gehabt habe und fantastische Mentors und dann auch in Washington DC das erste Mal am regionalen Office von der Weltgesundheitsorganisation gearbeitet habe, habe ich irgendwie gewusst, okay, das ist jetzt meine Karriere und habe dann praktisch meine Spitzenschuhe aufgehängt, wenn man so sagen will. Also es war für mich dann okay zu sagen, okay, ich unterrichte. Ja, also nicht, also erstens, wenn man unterrichtet, muss man wirklich jahrelang präsent sein. Ich wollte jetzt nicht so einmal so Drop-in, Drop-out unterrichten, das war es jetzt auch nicht für mich. Und habe gesagt, okay, ich mache das Tanzen für mich. Ich habe sehr viel Tango, sehr viel Salsa getanzt. Habe bis jetzt, eigentlich bis voriges Jahr, immer wieder Ballettklassen genommen. Während der Pandemie war ich ein Jahr in Wien im 3. Bezirk und habe gegenüber von einer Ballettschule gewohnt und bin dann auch wöchentlich einige Male hin. Aber also es ist jetzt für mich, also es hat sich für mich dann wirklich, wie ich gewusst habe, okay, das will ich beruflich verfolgen, war das dann wirklich nur mal der persönliche Ausgleich für mich und nicht mehr so dieses, was soll ich jetzt beruflich machen? Ist es jetzt die Kunst oder ist es die Wissenschaft? Und es war irgendwie so eine, wie man auf Englisch sagt man eine natural progression. Ja, also es war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, da fokussiere ich mich jetzt beruflich und das ist meine Leidenschaft, aber ich muss das jetzt nicht beruflich ausüben.
Jetzt muss ich gleich mal reinfragen, weil das aus deiner Vita für mich nicht hervorgegangen ist, weil du gesagt hast, du warst in der Pandemie dann ein Jahr in Wien. Punkt Indeed. Eins, was hast du da gemacht? Und Punkt zwei, wie war das dann, also da wieder längerfristig in Österreich zu sein, wo doch dein Weg quasi ins Ausland schon sehr vorherbestimmt war, seit spätestens deinen Erlebnissen in Norwegen?
Ich habe einen Bezug zu Österreich, würde ich jetzt mal sagen, immer versucht aufrechtzuerhalten. Also ich fliege einige Male im Jahr zurück zu meiner Familie, die wohnt also hauptsächlich in der Südsteiermark noch. Und wie ich an der Harvard meinen PhD gemacht habe, war ich auch dann für 2,5, 3 Jahre die Präsidentin vom Harvard Club of Austria und wir haben sehr guten Beziehungen gehabt zum Konsulat in New York und haben also Wiener Ball veranstaltet. Wir haben Bundeskanzler, Bundespräsident und andere Politiker, Gesundheitsminister damals, Stöger, wie ich an der Harvard School of Public Health war, eingeladen gehabt. Also es war mir immer wichtig, den Bezug zu Österreich aufrechtzuerhalten. Während der Pandemie, also ich habe einen Sohn, heute ist er 10 Jahre alt, in der Pandemie war er gerade mal in der ersten Klasse. Und ich habe auch, also in den letzten 10 Jahren habe ich fast 3 Jahre in Paris verbracht an der OECD. Und meine Forschung hat sich ja auch, also bezieht sich, also ist eine, also hat internationale Dependenzen, würde ich jetzt einmal sagen. Die Situation war folgende in 2020. Also ich habe meine Firma war im zweiten Jahr, also ich habe meine Firma weitergeleitet, wie ich in Österreich war. Aber der Hauptgrund, nach Österreich zu gehen während der Pandemie, war, dass die Schulen in dem Schulbezirk, wo wir waren, praktisch zugemacht haben. Die haben für fast 2 Jahre zugemacht, die Schulen in den USA, wo wir waren. Das war so, also März 2020, auf einmal die Schule war zu, mein Sohn war 6 Jahre alt, er ist ein Einzelkind, wir haben ein Reihenhaus gehabt, also ohne Garten, die ganzen Spielplätze waren so pro Monat 15 Minuten mit den Lehrerinnen, also es war absolut unmöglich und kein neuer Stoff. Und dann war natürlich die Close, also dass alles zugemacht worden ist, dann wieder auf und zu und auf, die Bars waren offen, die Geschäfte waren offen, die Schulen waren zu. Mein Mann war sehr involviert, also mit der Media, also mit den Medien in Covid und hat praktisch, glaube ich, 16 Stunden am Tag auf Twitter und mit Medien und Policy Advice verbracht und das war praktisch, meine Firma war neu. Ich habe ein Kind gehabt, das praktisch, also wir haben ja praktisch uns mit keinen Leuten treffen können, die Spielplätze waren zu und dann war wirklich die Frage, okay, entweder bin ich jetzt eine Lehrerin für meinen Sohn zu Hause für das nächste Schuljahr oder in Österreich, also Österreich hat natürlich nicht alles richtig gemacht during der Pandemie, kein Land hat alles richtig gemacht, aber wo ich wirklich sagen, das hat Österreich richtig gemacht, ist, die haben die Schulen so gut wie möglich offen gelassen. Und die haben dann im Herbst 2020 gesagt, wir sagen jetzt nicht, wer ist essentiell in unserer Gesellschaft. Wenn die Eltern die Kinder in die Schule schicken müssen, weil sie zu Hause arbeiten müssen und dieses und jenes, dann geht das. Und wir haben dann wirklich, also es war Mitte August 2020, gesagt, ja, also die Schulen machen nicht auf in den USA und das mache ich jetzt nicht ein Jahr mit. Und dann habe ich, wir haben in Wien dann die Danube International School angeschrieben und gesagt, haben Sie noch einen Platz? Und gesagt, ja, schicken Sie mir die ganzen Zeugnisse und schauen wir. Und dann innerhalb von 3 Tagen haben sie gesagt, ja, passt, ist ein Platz, der Lukas kann in die Schule kommen. Wir waren dann 1 Monat in meinem Hotel, wo auch natürlich kein Mensch war, und haben dann im 3. Bezirk in Wien eine super Wohnung gefunden für ein Jahr. Ich habe meine Firma weiterleiten können, mein Sohn war in der Schule, hat einen sozialen Anschluss finden können. Natürlich, wie dann wieder alles zu war während der Pandemie, dann ist er halt mit seinem iPad und seiner Maske in die Schule gegangen, aber er hat wenigstens dann in der Pause mit seinen Freunden und Freundinnen spielen können, ja. Aber es ist interessant, weil alle gefragt, ja, wie war Wien, wie war es in Österreich zu sein? Aber es war nicht wirklich Österreich sozusagen.
Es war Labor Österreich, oder?
Es war Labor Österreich, genau. Also, weil man hat sich da, also für Tanzklassen sich anmelden müssen, dann hat man wieder nur mit 5 Leuten Kontakten haben müssen, dann Skifahren war, wir sind immer in der Stoleck, wir sind mal Skifahren gegangen am Wochenende, aber es waren nicht, die Hotels waren zu und die Gastronomie war offen.
Aber die Pisten waren dafür leer, das heißt, ne? Das war das Schöne.
Die Pisten waren super, also ja. das haben wir genossen, aber es war halt alles sehr prekär, würde ich jetzt einmal sagen, und man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, okay, jetzt kann ich netzwerken und Leute treffen, das ist natürlich nicht gegangen.
So. Also auch das kulturelle, gesellschaftliche Reintegrationserlebnis war dann sehr beschränkt wahrscheinlich, nicht?
Und das war sehr beschränkt. Das hat sich auf 3 Freundinnen beschränkt. Und meine Familie, also Weihnachten war im Garten meines Vaters mit Lagerfeuer, ja, und Covid-Tests. So muss man sich das vorstellen. Okay.
Und wie hat das dein Sohn dann empfunden, der da so ein Jahr Kulturwechsel, vielleicht auch Kulturschock oder so erlebt hat?
Dadurch, erstens war die Schule war zweisprachig, ja. Also sie war jetzt auch das International Baccalaureate Programm, das gleiche Programm, wie er hier in Washington hat, das gleiche Programm, wie er in Paris gehabt hat. Und wir haben natürlich unsere Familie öfter sehen können. Sagen wir so, es war auf Englisch bittersweet, ja. Also, es war, auf der einen Seite war es ein bisschen schwierig für ihn, diesen Anschluss zu finden. Auf der anderen Seite habe ich zu ihm gesagt, wenigstens hast du diese sozialen Ereignisse, weil du würdest bei uns sonst zu Hause sitzen und von deinem Computer lernen, wenn überhaupt, ja. Mhm. Und von dem her, also wir haben halt versucht, so viel wie möglich Zeit mit der Familie zu verbringen. Und wir haben dann eine super tolle, also Babysitterin gehabt. Die Selma, die macht jetzt Physik, PhD in Physik an der TU in Wien. Und also es war die richtige Entscheidung für meinen Sohn, weil er einfach dann akademisch und sozial hat er sich viel mehr entwickeln können in der Zeit, als wenn er jetzt zu Hause 6 Stunden vor seinem iPad gesessen wäre.
Okay. Er ist ja wahrscheinlich Doppelstaatsbürger, oder?
Genau, ja.
Geburt dann hat er ja.
Da gibt's eine lustige Geschichte.
Okay, erzähl.
Wir haben standesamtlich haben wir damals in 2011 geheiratet gehabt in Hawaii. Das hatte dann auch eine andere Geschichte und dann 2013 haben wir dann in Schloss Seckau eine große Hochzeit geplant gehabt, 1 Monat nachdem er geboren worden ist, weil ich ein bisschen crazy bin. Und ich habe er ist im Juli 2013 geboren und ich habe den Antrag auf seinen Reisepass im Mai 2013, also 2 Monate bevor er geboren ist, gestellt. Natürlich habe ich noch kein Geburtsdatum und kein Foto gehabt, aber ich habe den Antrag im Konsulat in New York hinterlassen. Und das ist mir gesagt worden, ja, also so früh hat sich noch nie jemand für den österreichischen Pass beworben.
Okay, aber das geht.
Aber schauen wir mal, was wir machen. Der Antrag ist dann natürlich, das gelegen auf dem Tisch. Und dann, nachdem er geboren worden ist, dann hat man natürlich die Geburtsurkunde und Foto und Apostille, haben wir dann alles innerhalb von den ersten 5 Tagen nach der Geburt organisiert. Und dann haben wir mit Express den Reisepass bestellt und er hat dann, glaube ich, innerhalb innerhalb von einem Monat einen österreichischen Reisepass gehabt. Ja.
Okay.
Also auch einen amerikanischen, aber auch einen österreichischen.
Wobei, so, den hätte er da noch nicht unbedingt gebraucht, ne?
Ne, wir sind ja von Amerika nach Österreich geflogen, wie er zwei Wochen alt war. Also war in Österreich, wie er zwei Wochen alt war.
Sauber. Okay, jetzt möchte ich noch einmal kurz zurück zu dem, wo wir stehen geblieben sind, nämlich Harvard. Es ist ja erstens noch immer nicht so ganz das Übliche für Österreicher, in Harvard zu studieren, das zum einen. Zum anderen, viele Absolventen einer Universität wie Harvard tendieren ja eigentlich dazu, dann direktissima und sehr schnell Karriere im Business oder Wissenschaft und Forschung zu machen. Du hast dich für etwas doch anderes entschieden. Wie kam es denn dazu und war trotzdem Harvard da ein ganz essentielles Asset, ein Sprungbrett für das, was du dann und heute tust?
Ja, absolut. Zu dem ersten Kommentar, dass nicht so viele Österreicherinnen und Österreicher an Harvard sind, absolut. Und da kann man vieles, könnte man vieles, glaube ich, in Österreich machen, um einen Austausch oder so eine eine akademische Karriere zu fördern. Und wir haben da, ich glaube, vor 10 Jahren oder so recht viele Artikel geschrieben, auch mit Ministerien und also es schaut praktisch so aus, wenn man in Österreich studiert, man kann Erasmus machen. Wenn man in Amerika studiert und einen Platz bekommt, ist man auf sich selbst. Man muss praktisch sich dann alles selber finanzieren. Es gibt das Fulbright, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ist aber nur einen Teil der Studien.
Ich habe es selber auch
genossen, ja. Ja, also ich habe damals das Fulbright angeboten bekommen, aber das hätte nur für die ersten 2 Jahre einen kleinen Teil meines Studiums bezahlt und mir ist gesagt worden, ich darf nichts dazu verdienen. Und dann ist mir ein Ultimatum gestellt worden, wenn ich vorhabe, was dazu zu verdienen, um mir das Studium zu bezahlen, muss ich das Fulbright absagen. Und das habe ich dann praktisch gesagt, ich kann es nicht nehmen. Und man könnte wenigstens Sachen machen, wie zumindest das gleich viel, wie jetzt ein Außerstudent in Spanien bekommen würde, zum Beispiel einem Studenten in Amerika auch zu zahlen. But that's besides the question point, right?
Na, trotzdem, ja, aber ist ja trotzdem interessant. Wir sind ja an keinen strikten Fahrplan hier gebunden. Ich finde es interessant, wenn du mit deiner Erfahrung, auch deiner organisatorischen Erfahrung dort in Harvard, das sagst, weil das heißt ja, du meinst schon, dass ein anderer staatlicher Umgang mit dieser Art von Förderung dazu führen könnte oder würde, dass mehr ÖsterreicherInnen an solchen Universitäten wie Harvard, Yale etc. Studieren können.
Absolut. Mhm. Also ich glaube, die Grundausbildung in Österreich ist wirklich top-notch im internationalen Vergleich. Es gibt wirklich viele, vor allem Steirerinnen und Steirer natürlich, die an solchen Schulen oder Unis brillieren könnten. Und viele, die können das aus finanziellen Gründen dann nicht machen. Also wir haben ja auch an dem Harvard Club of Austria sehr viele Anfragen bekommen, wie kann ich dort studieren, wie kann ich mir das finanzieren? Und wir haben dann oft sagen müssen, ja, bewerbt euch, aber vor allem, wenn es immer ein Masters oder ein PhD gibt. Ein PhD kriegt man dann oft das Stipendium von der Schule. Mein Programm hat damals keine Stipendien gegeben, jetzt hat sich das geändert. Und wir haben damals, da gibt's Stories. Ich kann einen Teil davon erzählen. Wir haben dann, also die Gloria Benedikt, die war die vorige Präsidentin vom Harvard Club of Austria und ich haben dann, also im Standard und Career und an der Presse einige Op-Eds geschrieben, dass man eben Studierende fördern sollte, die im Ausland studieren wollen, weil es gibt dann immer wieder den Austausch zu Österreich und ich glaube, das ist für Österreich auch ganz gut, wenn einfach, es hat gerade wieder einen Artikel gegeben im Standard, dass Österreich jetzt die Wissenschaft nicht fördert und so oder nicht genug fördert. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn Österreicherinnen die Möglichkeit haben, so eine Ausbildung zu bekommen und dann wieder zurückkommen, dass dann einfach der Wissensaustausch und die Offenheit und die Innovation in Österreich auch davon profitieren wird, würde man mal sagen. Und wir haben, ich glaube, das war der Bundeskanzler ist gekommen und der Generalkonsul hat zu mir gesagt, ja, Frau Feigl, wenn er dann im Raum ist und sich mit den Österreicherinnen und Österreichern trifft, sagen sie jetzt nichts über die Stipendiumlage, ja? Ich sage, ne, ich sag nichts. Wir stehen halt alle, dieses Secret Service kommt und der Kanzler und der Generalkonsul und wer weiß Gott, wer noch da ist und den Herrschaften. Ja, und dann sind wir ungefähr 20, 25 Students, ja, also. Und der Kanzler sagt, ja, grüß Gott, liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich bin ja so stolz auf euch, dass ihr an der Harvard und MIT studiert. Und ihr kriegt natürlich alle von Österreich ein gutes Stipendium.
Silence.
Es war still.
Silence.
Broken. Also, you could hear the penny drop. Ich habe nichts gesagt. Ich bin vielleicht rot angelaufen, aber ich habe nichts gesagt. Auf einmal schnellen die Hände hoch im Raum. Und die ganzen Geschichten von Martin Huber und allen anderen Wissenschaftlern. Na, eigentlich war das ganz anders und überhaupt. Und Österreich könnte mehr tun. Und dann ist uns versprochen worden, ja, schreibt so ein Policy Brief. Das haben wir dann auch geschrieben. Und wir haben auch eine Audienz gekriegt im Wissenschaftsministerium. Aber und damals war ich ja dann schon im dritten Jahr meines Studiums. Und wir sind nach Österreich gekommen, haben unseren Flug selber bezahlt, um diese Lage zu besprechen. Und wir sind wirklich die Tür ist aufgegangen im Ministerium. Und die Leute haben gesagt, was wollt ihr eigentlich von uns? Und wir haben gesagt, wir wollen gar nichts, aber wir wollen was für die jüngere Generation, die davon profitieren könnte. Und es war wirklich so diese Einstellung von, ja, ihr studiert an der Harvard, ihr müsst aus wohlhabenden Verhältnissen kommen. Und okay. Ihr versteht das nicht, wenn ihr da jetzt ein Stipendium bekommt. Und wirklich, also für meinen Background, also ich habe eigentlich einen recht interessanten sozialen Background, weil meine Eltern waren eigentlich nicht berufstätig, ich habe drei Geschwister, wir waren zu viert, wir haben im Haus meiner Großeltern gewohnt, es war immer irrsinnig knapp und ich habe gewusst, wenn ich kein Stipendium bekomme, also ich habe mich alles selber finanziert über Stipendien. Mhm. Natürlich Gott sei Dank die Familienbeihilfe damals noch bekommen, bis ich weiß nicht, mit Anfang 20er war, ja, das hat natürlich geholfen, aber ich habe damals für meine Masters in Kanada 60 Stunden neben einem Studium gearbeitet, damit ich mir das finanziere. Und dann zu sagen, ja, ihr versteht's Österreich nicht und unseren sozialistisch angehauchten. Also es war ein interessantes Erlebnis, ja. Also, und ich würde heute noch immer plädieren, dass einfach so eine internationale Ausbildung, vor allem in der Wissenschaft, und in speziellen Wissensgebieten halt einfach top-notch ist und auch das Netzwerk, das man bekommt an so einer Uni. Und zu der Frage, hat mir das was geholfen? Absolut. Also es ist natürlich, bin ich von meiner intellektuellen Kapazität der gleiche Mensch natürlich. Aber wenn dann die Leute sind, okay, du warst an der Harvard, dann wird gleich mal angenommen, okay, she must know what she's talking about. Ja, und das hilft sehr, wenn man, wie gesagt, also jetzt meine Firma hat, wenn ich plädiere für diese für das Gesundheitswesen. Und natürlich die Ausbildung an sich in Health Economics, Gesundheitsökonomie, die Kurse und die rigorose Ausbildung, die ich damals bekommen habe in meinem Programm, die gibt's kaum auf einer anderen Uni. Die gibt's vielleicht in Washington University, Johns Hopkins, sogar die ganzen Programme in England bieten dieses Level von Kursen einfach nicht an. Und von dem her habe ich einfach eine wirklich solide Ausbildung, ein tolles Netzwerk und natürlich den Bonus, dass die Marke Harvard natürlich auf der ganzen Welt anerkannt wird.
Ja, zweifelsohne.
Also basically the best of both worlds.
Jetzt habe ich zwei Fragen zu dem kleinen Themenkomplex da. Erstens würde es mich jetzt schon brennend interessieren, wer denn der Bundeskanzler war, den ihr damals empfangen hattet. War das noch, das war noch nicht kurz, oder? Nein, das kann ja nicht sein.
Nein, das war nicht kurz. Das war nicht
wann
kurz.
Waren das? Vor 10 Jahren, oder?
Das war 2012. Feimann? Ja, Feimann, Kanzler Feimann.
Werner Feimann, okay. Und die zweite Geschichte ist natürlich, weil du es vorher erwähnt hast, ja, also mit ein Grund für etwas verstärkte Bemühungen, staatliche Bemühungen, solche Werdegänge zu fördern, wäre ja sicherlich die Hoffnung, dass diese Menschen, diese Wissenschaftler, diese Experten dann irgendwann nach Österreich zurückkehren. Da bist du ja zumindest noch kein leuchtendes Beispiel dafür. Kann es auch daran liegen?
Nein, ich bin kein leuchtendes Beispiel dafür, ja.
Kann es auch daran liegen, dass, ich frage jetzt nur rein hypothetisch, dass dann doch ein sehr geringer Prozentsatz derer, die es tun, in Österreich dann irgendwann langfristig tätig werden?
Also die Frage, will man jetzt den Prozentsatz erhöhen oder will man die total, also die, do you want to increase the percentage or the number, right?
Ja, ja, schon klar, aber das hängt ja vielleicht, aber, also im Denken, ja, zumindest im Denken von Entscheidungsträgern könnte das zusammenhängen. Ne?
Ja, also ich würde jetzt eigentlich, also es gibt ja immer so Programme, zum Beispiel Chile schickt immer ein großes Kontingent an Studierenden nach Amerika, an die Harvard, an andere Schulen, an andere Unis. Und die haben dann die Auflage, wenn der Staat diese Ausbildung bezahlt, dann müssen diejenigen für zum Beispiel eine Regierung oder einen öffentlichen Job arbeiten, damit sie das nicht zurückzahlen müssen. Das ist ein Modell.
Findest du das gut für Österreich?
Also ich könnte mir vorstellen, dass man sich das anschauen könnte als Modell. Also man müsste natürlich dann ausarbeiten, macht das Sinn? Wie würde die ist das, das, was unterrichtet wird oder gelehrt wird, wieder, also für Nutzen für Österreich? Also ich möchte jetzt nicht Ja oder Nein sofort sagen drauf, aber man könnte sich so ein Modell einfach mal anschauen. Und was passt dann für Österreich? Das andere ist natürlich, wenn Österreich sagt, okay, wir unterstützen euch. Es ist uns, ihr könnt nach Spanien für euren Erasmus fahren und dann surfen, ja, also nein, also diese kulturelle Erfahrung machen an anderen Unis, und wir machen das auch für, wenn ihr das in Amerika wollt. Ich glaube, Unterstützung kann sich dann, ist natürlich ein Risiko, dass dann halt vielleicht sogar mehr Leute weggehen, aber ich glaube, dass sich dann die Beziehung verändert sich ja auch, weil ich weiß, Österreich hat mich unterstützt, ja, da will ich wieder was. Da will ich ja auch wieder was zurückgeben, oder? Ja. Oder vielleicht auch, wenn jetzt eine kritische Masse entsteht von Wissenschaftlern, die sagen, von leitenden Wissenschaftlern, die sagen, okay, wir haben diese tollen Erfahrungen gemacht, jetzt helfen wir, jetzt eine Fakultät aufzubauen, oder wie kann man das System jetzt auch so verändern, dass das bei der Wissenschaftsförderung besser ausschaut. Es gibt diese Gruppe ASCINA, Austrian Scientists of North America.
Und den Präsidenten wir schon in unserem Podcast hatten, genau.
Ja, genau, super. Und da war ich war auch engagiert, also nicht sehr, nicht in Leadership, aber ich war auch damals engagiert mit ASCINA. Und es gibt natürlich immer wieder den Versuch von Österreich zu sagen, kann man wenigstens den Austausch haben. Und also ich könnte mir vorstellen, dass, wenn Österreich das unter Anführungszeichen das Risiko eingeht, mehr Studierende in Amerika zu unterstützen, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass Leute wieder zurückkommen und wieder in Österreich investieren, auch viel höher ist. Weil jetzt ist es wirklich jeder muss praktisch sich selber irrsinnig viel aufbauen, und dann denkt man sich auch, okay, wenn ich jetzt Abstriche machen müsste, sagen wir mal finanziell mit internationaler Kollaboration oder den Labors, die ich habe, warum mache ich die? Ja, und vielleicht macht man dann Abstriche oder sieht man diese Situation dann anders, wenn man die Unterstützung bekommen hat. Also ich glaube, es ist, wie man auf Englisch sagt, eine Two-Way-Street, ja, von dieser Geschichte her.
Mei, jetzt könnte man noch ganz viel über dieses Thema, weil ich auch finde, dass es ein sehr interessantes ist und ich sehr ähnlicher Meinung bin wie du, sprechen, aber dazu langt unser Format natürlich nicht. Das wäre dann ganz ein eigener Talk. Deshalb lass mich noch einmal den Faden aufgreifen und aus deiner Uni-Zeit rausgehen. Du hast ja dann bei unterschiedlichen internationalen Organisationen auch gearbeitet, warst da in unterschiedlicher Art und Weise tätig, immer aber schon in die Richtung dessen, was du ja auch schwerpunktmäßig studiert hast. Vielleicht kann ich sagen Public Health so als Kernbegriff, und hast dann ja auch selbst einen Weg gewählt, der irgendwo zwischen Wissenschaft und Forschung und Business liegt. Vielleicht kannst du uns auch in möglichst kurzen Worten mal beschreiben, warum du das gemacht hast und was es denn mit dem Health Finance Institute, das du gegründet hast und führst, auf sich hat.
Ja, also ich habe dann meinen Master in Public Health, Population and Public Health gemacht, und mein Essay damals war schon, wie hilft man Ländern, Gesundheitssysteme zu finanzieren und zu kreieren, um Universal Health Coverage, also ein gutes, flächendeckendes Gesundheitssystem der Bevölkerung anbieten zu können. Und in meinem Masters dann habe ich mich auch sehr auf Impact Evaluation, also wie evaluiert man, wie erfasst man die Daten, um zu wissen, dass man jetzt, also was man finanziert, dass das dann auch den maximalen Impact hat im Endeffekt. Also das war also praktisch Gesundheitsfinanzierung, Systemplanung und Impact Evaluation ist praktisch sind praktisch die Kernpunkte, also die ist der Fokus schon jetzt 15, 20 Jahre in meiner Karriere. Und was mir an Public Health gefallen hat, ist praktisch, dass man durch Gesetzesveränderungen wirklich die Gesundheit und das Leben im positivsten Sinne von ganzen Bevölkerungsgruppen also verändern kann und nicht nur wie in der Medizin halt Patient zu Patient zu Patient. Und was mir dann also in wie ich also studiert habe und ich habe dann einige Erfahrungen gemacht mit der WHO und mit der Weltbank, was mir dann also aufgefallen ist, ist, dass man eben Health Economics, dass es sehr wichtig ist, also praktisch Health Economics, also die Sprache von Health Economics zu sprechen, damit man eben nicht nur das Gesundheitsministerium davon überzeugen kann, sondern auch andere Ministerien wie das Finanzministerium zu sagen, okay, es ist wichtig, in Prävention zu investieren, weil das ist makroökonomisch wichtig, aber natürlich auch auf der gesundheitlichen Ebene wichtig. Und dann, weil das Argument muss wirklich, also auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der Finanzebene gemacht werden, damit sich dann auch was wirklich verändern kann. Und ich kann das auf Deutsch gar nicht so gut erklären, weil ich glaube, das habe ich auf Deutsch noch nie erklärt oder besprochen. So, sorry, apologies. Und habe dann, wie gesagt, mein PhD an der Harvard gemacht und mit Organisationen wie dem World Economic Forum gearbeitet, Exposure zu bekommen zur Weltbank. Und ich habe mir gedacht, naja, also ich werde halt in irgendeiner internationalen Organisation arbeiten, an der Weltbank. Die hat natürlich dann einen Hiring Freeze gehabt, also eben keine Leute angestellt für 2 Jahre. Hat auch ein bisschen mit Kärnten zu tun. Das ist eine andere Geschichte. Und habe dann die...
Das wäre zwar jetzt eine interessante Geschichte, aber okay.
Hat mit Banken und Verlusten.
Ja, kannst du mir vage vorstellen, dazu machen wir
das machen wir dann auch meinen eigenen Podcast dazu. Und wie ich dann in Paris war, war an der OECD, also die ist eine Organisation, die ich also sehr gut finde. Und ich habe dann aber gemerkt auf der persönlichen Ebene, ich war eigentlich immer sehr entrepreneurial, wenn man sagen will, in meinem eigenen Leben. Ja, ich habe schon Erfahrung gemacht gehabt, meinen eigenen Weg zu gehen. Ja, und sich dann so in einer Bürokratie bei einer internationalen Organisation zu fügen und unter Anführungszeichen nur Analysen zu machen, das war einfach nicht genug für mich. Und es hat dann diese 3 UN High-Level Meetings gegeben, also jedes Jahr im September bei der UNO-Generalversammlung gibt es Spezialthemen, die besprochen werden. Und in meinem Bereich, das sind chronische Krankheiten, hat es 3 von diesen Meetings gegeben bis jetzt, 2011, 2014, 2018. 2011 haben wir einen großen Report mit Harvard und World Economic Forum geschrieben, dass wenn man nicht mehr investiert in chronischen Krankheiten, Prävention und Behandlung von chronischen Krankheiten, verlieren wir fast 50 Trillionen US-Dollar zwischen 2010 und 2025. Und ich habe mir gedacht, okay, irgendeine Organisation, irgendein Politiker, irgendein Bill Gates wird das Thema schon aufgreifen und sagen, okay, jetzt machen wir Global Fund für chronische Krankheiten. 2014, kein neues Geld für diese Krankheiten global. 2018 war ich wirklich in der OECD, also involviert mit einigen und habe die Collaboration zwischen OECD und WHO und 42 UNO-Organisationen aufgestellt und war dann eigentlich im Sitz vom Director General von der OECD bei dieser 2018 UNO-Generalversammlung in New York. Und wieder hat es eigentlich eine Resolution gegeben, aber nicht mehr Gelder. Und was sich dann herauskristallisiert hat für mich, nachdem ich dann wirklich 10, 15 Jahre geforscht habe über diese Economic Burden von diesen chronischen Krankheiten, ist, dass ich weiterarbeiten kann auf der wissenschaftlichen Ebene, ohne dass sich dann was verändert. Also ob dann jemand diese wissenschaftlichen Erkenntnisse aufgreift oder nicht, ist wirklich, das ist nicht so, als wenn man jetzt, okay, jetzt erforsche ich eine neue Vaccine und die wird dann entwickelt. Das ist wirklich so, das ist dann sehr politisch, ob diese Erkenntnisse, diese makroökonomischen Erkenntnisse eigentlich angewandt werden. Und ich habe gesagt, okay, ich kann akademisch weitermachen oder ich kann für 5 Jahre probieren, eine Firma zu gründen, die eben zwischen Evidence und Action, also zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Anwendungen sich praktisch etabliert und versucht, also den Privat- und den öffentlichen Sektor weiter zusammenzubringen. Weil der öffentliche Sektor alleine, egal ob man sagt, Gesundheit ist nur eine öffentliche Sache oder nicht, egal ob man das sagt oder nicht, es wird von öffentlichen Geldern allein nicht genug, also öffentliche Gelder allein sind nicht genug in Entwicklungsländern, um Universal Healthcare Systems aufzustellen. Und dann sagt man sich, okay, dann what's the next best solution? Was kann man da machen? Man kann versuchen, mit dem Privatsektor zusammenzuarbeiten, weil man ja wissenschaftlich erwiesen hat, dass so eine Zusammenarbeit für Gesundheitsimpact und für den wirtschaftlichen Erfolg wichtig ist. Und das ist praktisch das Hauptthema, mit dem wir uns befassen in meiner Firma.
Ich wollte eigentlich fragen, könnte man sagen, dass das, was du tust, sehr stark darin besteht, finanzielle Strukturen zu schaffen auf einer globalen Basis, die in der Lage sind, für all diese chronischen Krankheitsthemen einen echten Fortschritt herbeizuführen?
Ja, also wir haben zwei Hauptsäulen. Ich übersetze das von Deutsch auf Englisch. Also zwei Fokuspunkte haben wir in unserer Firma. Ja. Eine ist die Impact Evaluation, zu sagen, okay, wir geben so viel Geld für diese Gesundheitsprogramme aus. Was ist das Resultat auf der gesundheitlichen, der wirtschaftlichen und der Business-Ebene? Mhm. Und wie kann man diese Resultate dann anwenden, um diese Finanzstrukturen aufzustellen, die dann praktisch diese Outcomes oder diese Ergebnisse mit den Investitionen verbinden.
Jetzt noch, um da nicht zu weit ins Detail zu gehen, für unsere Hörerinnen und Hörer, nur zwei Fragen noch dazu. Ist das in allererster Linie eine beratende Funktion, die ihr da einnimmt? Und B, natürlich, die Frage muss wahrscheinlich auch kommen, wie finanziert sich das Ganze? Wovon lebt die Firma dann?
Ja, super Fragen. Wir haben eine Beratungsfunktion. Wir haben vorgehabt, dass wir solche Strukturen aufstellen und dann auch Teil dieser Strukturen, also die Finanzierung von den Strukturen, dass das dann wieder zurückfließt, also ein Teil davon zurückfließt, wenn erfolgreich, in unsere Firma. So wie es jetzt ausschaut international, haben wir gesagt, okay, wir müssen wirklich die technische Kapazität aufbauen. Und wir haben ungefähr 60%, also wir haben jetzt sehr viel, also Advisory Projects, und 60% von der Finanzierung kommen von Spenden, also von Philanthropic Organizations, und 40% kommt ungefähr von so diesem Consulting or Advisory Business. Könnte noch sehr viel dazu sagen, ob es sich auszahlt, eine Non-Profit zu gründen oder eine For-Profit zu gründen. Du hast erwähnt, viele gehen an die Harvard und dann gehen sie in den Business-Bereich. Und wir sind auch dabei, eine For-Profit-Company zu gründen, die sich auf Health Impact Measurement für große Firmen machen wird. Und also da könnte ich noch viel dazu sagen, weil man muss praktisch ständig Geld sammeln und versucht, Spenden aufzutreiben und gleichzeitig die Firma leiten, wenn man im Non-Profit-Bereich ist. Und man stellt sich dann irgendwann Fragen dazu, wie man den größten Impact haben kann.
Ja, ja, das verstehe ich. Aber auch das würde natürlich eine eigene Folge oder ein eigenes Format füllen. Deshalb lass uns noch einmal ein wenig switchen zu zwei anderen Fragen, die ich noch definitiv auf der Liste habe. Einmal, am Ende des Tages bist du ja sehr stark mit medizinischen Themen auch beschäftigt, aktuell und in den letzten Jahren. Jetzt hat Österreich gerade auch auf dem Gebiet ja durchaus einen Ruf zu verteidigen, partiell zumindest. Und ich würde es mal so spitz formulieren, bildet sich ja auch relativ viel auf die Vergangenheit und auch Gegenwart seiner Medizin ein. Wie siehst du das im internationalen Kontext? Und spielt da Österreich in dem, was du tust oder in den letzten Jahren getan hast, eine Rolle?
Also die Frage ist, Österreich schneidet im medizinischen Bereich sehr gut, im Gesundheitsbereich sehr gut, und ob sich das ausübt auf meine jetzige Tätigkeit.
Das ist die Hypothese, ja. Ersteres, genau.
Also ich habe jetzt in verschiedenen Gesundheitssystemen gelebt und ich finde, dass Österreich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt hat. Wie gesagt, man sieht immer Verbesserungsmöglichkeiten, und da könnte ich so viele Ansätze finden jetzt. Aber es hat mich insofern geprägt, weil ich gesehen habe, wie es sein kann und wie wichtig es und wie sich das dann ausübt, dass man sich praktisch nicht sorgen muss. Kann ich mir jetzt einen Arzt leisten? Muss ich das jetzt herausschieben? Mhm. Und praktisch, das hat mich halt schon sehr geprägt, wenn ich jetzt, ich habe, glaube ich, in über 20 verschiedenen Ländern gearbeitet und mitgeholfen bei Gesundheitsreformen, Gesundheitssystemreformen. Und das Modell, das man in Österreich hat, dass es praktisch das öffentliche und das private System gibt, dass es wirklich flächendeckend ist, dass es auch einen sehr intimen Bezug gibt zwischen der Bevölkerung und den Hausärzten. Das hat mich jetzt nicht geprägt, würde ich jetzt einmal sagen. Es gibt, wenn man jetzt Sachen anschaut, wie Investment in Prevention, also Investment in Mental Health, also die ganzen, sagt man da auf Deutsch, Mental Health, die mentale Gesundheit, das ist noch sehr, da ist Österreich vielleicht nicht so gut, oder schneidet Österreich nicht so gut ab, wie jetzt andere Länder im Vergleich in der EU. Health Literacy, da gibt es wirklich viel, was Österreich noch machen könnte. Und dass es wirklich nicht ein reaktives, sondern ein vorbeugendes System wird. Da kann man natürlich auch noch sehr ansetzen. Und dann die Trends, die man sieht von die Kassenverträge und dass viele Primärärzte auch das System dann, das öffentliche System verlassen. Also da gibt's schon besorgniserregende Trends im österreichischen System. Im Vergleich mit der großen, weiten Welt schneidet Österreich noch immer sehr gut ab. Und es ist, also wie ich in Kanada war, bin ich jedes Jahr zurückgeflogen und bin zu meinem Hausarzt und zu meinem Physiotherapeut und ich weiß nicht gegangen. Und man sagt, ja, das kanadische System ist so viel besser oder so gut. Aber ja, im Vergleich zu Amerika vielleicht, aber es ist nicht im Vergleich zu Europa. Und das sieht man dann natürlich erst, wenn man weg ist und es dann zu schätzen weiß. Und sogar jetzt denke ich mir, was ist, wenn meine Pläne nicht aufgehen? Was ist, wenn ich alles verlieren würde, was ich in meinem Leben aufgebaut habe? Ja, dann weiß ich, ich kann nach Österreich und ich kann mir den Zugang zum Gesundheitssystem leisten, wenn ich 65 oder 70 bin. Und das ist schon ein, das gibt mir jetzt schon eine innerliche Ruhe, ja.
Ja, verstehe ich, total. Andrea, lass uns so gegen Ende unseres schönen Talks noch zu einem immer für die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer interessanten bis sehr wichtigen Thema kommen, das du ja auch aus deiner Perspektive ganz gut schildern kannst, denn du bist seit 2018 Doppelstaatsbürgerin. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast also da dann die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und durftest sicherlich aufgrund deiner herausragenden Verdienste um die Republik Österreich die österreichische Staatsbürgerschaft behalten. Wie kam es denn dazu? Was musstest du tun, um diese Beibehaltung zu erlangen? Und wie findest du den Umgang mit Doppelstaatsbürgerschaften in Österreich mal ganz generell bis heute?
A big question. Ich habe dir leider das falsche Datum gegeben, es ist 2017, nicht 2018. Ich habe da meine erste Citizenship Card, ich habe damals noch bei der OECD gearbeitet. Ich muss diese Geschichte erzählen. Und ich sage ihm, also ich bin niemand, der sagt, okay, Amerikaner kennen sich nicht aus mit Geografie oder sonst irgendwas. Aber die Geschichte, lass mich dir erzählen. Ich habe 29. Oktober habe ich die Staatsbürgerschaft erhalten, dann habe ich am gleichen Tag beworben für den Reisepass, weil ich habe wieder nach Paris zurückfliegen müssen. Okay, am 30. Oktober 2017 zum Reisepassbüro in Washington D.C. 3 Stunden später geht mein Flieger, ich kriege den Reisepass, dann sagt mir, ja, bitte nachschauen, dass alles passt. Ich mache das auf, das Backerl, wo der Reisepass drinnen ist, da steht Ort der Geburt. Australia.
Was sonst?
Was sonst? Und auf österreichische Weise war ich dann halt natürlich sehr diplomatisch und charmant und habe dann halt gesagt, dass das ein anderes Land, sogar ein anderer Kontinent ist. Und die haben dann sie haben sich sofort, wir sind so sorry, und wann geht der Flieger? Ich sage, mein Flieger geht in 3 Stunden. Und ich habe dann noch eine zweite Bewerbung mitgehabt, zufälligerweise. Und die haben wirklich die Pressen angehalten und haben mir dann einen Expressreisepass ausgestellt mit Place of Birth of Austria. Aber ich habe diese Karte mit, dass ich ein Honorary Citizen von Australia bin, noch immer. Und das ist
okay, super. Du hast 3 Staatsbürgerschaften gleich in der
Ja, genau. ich habe mich bewerben müssen für diese Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft, was mir natürlich erst nicht wichtig war. Und es geht über das Land, also es geht über Land Steiermark. Und ich glaube, Steiermark ist eines der Länder, wo es leichter geht als in anderen Bundesländern, soviel ich jetzt weiß von dieser was ich da verfolgt habe. Und ich habe halt dadurch, dass den Vorteil gehabt, natürlich jetzt, also ich habe an der Harvard den PhD bekommen gehabt und dann habe ich den Harvard Club of Austria geleitet gehabt für 3 Jahre und habe vom Herrn Generalkonsul in New York ein Unterstützungsschreiben bekommen, was ich halt für Österreich gemacht habe und dass es wichtig ist, dass ich immer versucht habe, den Bezug zu Österreich aufrechtzuerhalten. Habe auch von ASCINA, an Austrian Scientist of North America, von der Präsidentin damals Eva Schernhammer, sie ist eine von denjenigen, die nach Österreich zurückgegangen ist, nach Wien. Die hat mir auch ein Referenzschreiben gegeben. Und ich habe wirklich aufzeigen können, wie ich den Bezug zu Österreich aufrechterhalten habe, aber dass auch natürlich familiärer Schwerpunkt dann in Amerika war. Ja, also ich habe das Paket dann eingereicht mit diesen ganzen Dokumenten und Referenzschreiben und weiß Gott was. Und ein paar Monate später habe ich dann die Genehmigung bekommen, dass ich mich innerhalb von es sind 12 Monate oder 24 Monate, wenn ich dann die...
So länger, ja, 24, glaube ich. Ja.
24 Monate, was gut war, weil Amerika, das war gerade bei der Election von Trump und also bei den Presidential Elections und die haben dann meine Bewerbung verloren gehabt und dann endlich wiedergefunden. Es hat, glaube ich, 16 bis 18 Monate gedauert, bis ich dann die Staatsbürgerschaft bekommen habe in den USA. Und aber das ist dann... Ich weiß nicht, warum dann die Entscheidung gefallen ist, dass ich die österreichische Staatsbürgerschaft beibehalten darf. Das weiß ich jetzt nicht genau.
Kriegt man keine Begründung, ja.
Man kommt keine, aber ich nehme an, dass eben der Grund war, dass man gesehen hat, okay, ich habe wirklich versucht, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten mit Österreich. Mhm. Nehme ich jetzt einmal an. Also ich finde, man sollte meines Erachtens, das ist meine eigene Meinung, man sollte diesen Prozess transparenter machen, dass man wenigstens einmal Kriterien hat, okay, wie weiß ich, da kann man wenigstens versuchen, einen Erfolg zu haben, weil jetzt ist es praktisch ein Shot in the Dark hier. Und ich finde, die Möglichkeit erweitern, für Österreich eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. Ja. Und das erleichtert dann ja auch vieles, ne? Wenn man, genau wie man sagt, okay, ich kann wieder zurück, ich kann meine Familie einführen, ich muss mich jetzt nicht entscheiden. Und ich glaube, für den Austausch und für die wissenschaftliche Innovation, glaube ich, ist das eigentlich ein Vorteil, wenn man das anbietet.
Mit Sicherheit. Nein. Es gibt ja sehr viele AuslandsösterreicherInnen, die der festen Ansicht sind, dass gerade in Österreich ein Modell wie das in der Schweiz, wo es heißt, immer einmal Schweizer, immer Schweizer, durchaus angemessen wäre. Aber wie du auch weißt und ja auch dadurch mitbekommen hast, das ist schon ein einerseits wirklich für viele Landsleute in der Welt wichtiges Thema, aber andererseits eben leider auch eines, wo sehr dicke Bretter gebohrt werden müssen, bis da irgendwas weitergeht. Unter anderem, wir werden uns auch in Zukunft darum sehr bemühen. Jetzt sind wir tatsächlich bei unserer guten Stunde Plauderzeit angelangt. Deshalb lass mich zum Schluss nur eines fragen. Wie schaut denn aus deiner heutigen Sicht so deine nähere und weitere Zukunft aus und welche Rolle spielt Österreich darin?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe eine 30 Jahre Planung von meinem Leben noch, von meinem beruflichen Leben. Also ich glaube, in den nächsten 10 Jahren würde ich gerne weitere Firmen noch aufbauen. Eine im Privatsektor und das ist eine andere große Foundation, die ich aufbauen will. Da tut man sich in, also da bin ich jetzt wirklich sehr im amerikanischen System vom Netzwerk und auch von der Ease of Operations, wie man jetzt Firmen aufbauen kann und Firmen gründen kann. Von dem her, und mein Sohn ist jetzt auch in einem Schulsystem da, er ist 10, also das nächste Jahrzehnt wird hauptsächlich in beruflich gesehen jetzt, also in Amerika verbracht werden. Ich habe aber vor, dass ich die Sommer immer in Österreich verbringe. Also mein Dream ist, dass ich jetzt 3 Monate im Sommer in Österreich bin mit meiner Familie in der Steiermark und dann ist irgendwann einmal die Frage, ob ich mich politisch engagieren will. Und die Frage ist dann auch, wo. Ich habe jetzt noch keine Antworten darauf, ob das jetzt dann wieder, ob ich dann sage, okay, ich gehe nach Österreich zurück, ich versuche mich zu integrieren, zu reintegrieren und ob ich da im politischen System mitspielen will oder ob ich sage, okay, die Probleme in den USA sind so viel größer.
Man kann sind sie das, ja? Beide Frage der Perspektive.
Also vor allem auf der Wohlstandebene für die nicht so Privilegierten, also von Gesundheits bis zu Education und allem Möglichen. Wie gesagt, ich meine, ich fühle mich als Österreicherin sowie auch als Amerikanerin und man hat natürlich immer, wenn ein Land sagt, wenn ein Land politisch ins Fettnäpfchen tritt, sagt man, naja, das ist ja nicht, ich bin ja auch noch Amerikanerin, aber ich bin ja auch noch Österreicherin. Ja, man kann, genau. Das ist das Schöne. Und ja, also es wird sich zeigen, würde ich jetzt mal sagen.
Der große Vorteil von 2 Pässen, man kann immer auf den anderen verweisen noch.
Genau.
Zur Not oder in der Not. Na, sehr schön. Na, ganz egal, was du dann tust, ich darf dir an der Stelle alles Gute wünschen dafür.
Danke.
Auch uns allen wünschen, dass du Österreich weiterhin gewogen und verbunden bleibst als Botschafterin.
Absolut.
Und mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Du warst eine große Bereicherung für Austrian Voices. Und ja, vielleicht und hoffentlich bis bald mal.
Das hoffe ich auch. Und vielen Dank. Und wie gesagt, ich hoffe, mein Deutsch ist noch verständlich.
Das war wunderbar.
Naja.
Nicht allzu steirisch, aber trotzdem wunderbar. Okay.
Danke.
Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 24. Folge von Austrian Voices. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und würde mich sehr freuen, wenn Sie uns weiterhin gewogen bleiben. Abonnieren Sie doch bitte diesen Podcast, dann entgeht Ihnen auch sicher keine Folge. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, würden wir uns auch sehr über Ihre Bewertung freuen. Die können Sie auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast jederzeit vornehmen. Für heute vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.